dass wir jetzt dein Mahl nehmen dürfen als Gerechte, gerecht gemacht durch dich, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du heute Morgen hier bist und unseren Herzen sprechen wirst, uns verändern wirst. Du bist ein Gott, der viele Pläne hat. Ein Gott, der Ziele hat. Ein Gott, der etwas vorhat mit einem jeden von uns. Amen. Guten Morgen. Licht geht an. Schaue ich mal so ein bisschen, wer da ist. Schön, dass ihr hier seid. Und es ist wirklich gut zu sehen, dass Gemeinde sich entwickelt. Wisst ihr, wir sind jetzt dabei, dieses Haus Gottes schön zu machen noch, den Flur zu machen. Und dass wir das so voll haben, dass wir dann wirklich ein neues Zentrum bauen können. Es ist so wichtig, Ziele zu haben. Ich möchte euch echt herzlich einladen, auch nochmal zu, ganz besonders zu der Veranstaltung mit Johannes Justus. Johannes ist jemand, der Ziele hat. Und das kann er vermitteln. Ich kenne wenige Leute, die so motivieren können. Und ja, wie soll ich, auf ihre Weise Leute, ich sag mal, im positiven Sinne antreiben können. Der Mann hat Visionen. Ich erinnere mich noch an vor vielen, vielen Jahren, da waren wir noch war er noch in Nienburg und wir waren da zu Besuch, waren Kaffee getrunken mit ihm, er war Pastor in Nienburg. Und dann fuhr er nach Hause, ich hatte mich mit ihm unterhalten und dann sagte ich zu Christiane, du, ich glaube, der will Präses werden. Hat er noch niemals gesagt. Kaffee ging noch ein paar Jahre, aber ich habe gemerkt, da war was. Ganz genaue Ziele. Und weißt du, daran kannst du Leiter erkennen. Die leben immer schon ein paar Jahre im Voraus. Nicht, dass sie nicht von dieser Welt mehr sind und entrückt sind und nicht mehr mitbekommen, was hier ist, aber sie leben ein bisschen im Voraus. Und Johannes ist so einer. Und ich möchte dich echt herzlich einladen, auch wenn es ein Samstag ist und vielleicht der nicht in euren regelmäßigen Gottesdienstbesuchsplan passt, da ist was Besonderes. Kommt und lernt. Wir brauchen echt Ziele. Und die brauchen wir vor unseren Augen. Neulich habe ich meine Festplatte durchgeflöht. Kennt ihr sowas? So Ordner auf der Festplatte, wo man sich fragt, hä, was ist denn das für ein Name? Und dann gibt es noch einen nächsten Unterordner und noch einen Unterordner. Und dann denkst du, jetzt musst du ja mal reingucken. Da fand ich also Fotos. Noch von unserem alten Gebäude Kaiserstraße. Und auf den Fotos, da stand auch noch jemand, den ich kaum erkannt habe, das war ich. Könnt ihr dann nächstes Mal sehen irgendwann. Mit rotem Vollbart. So ein bisschen wie Chrissy jetzt, in dem Alter. Noch im Kaiserstraße, wer noch da war, so im Vorraum. Wir hatten noch nicht mal unseren großen Gottesdienstraum in Beschlag genommen. Der war uns noch zu groß. Von immerhin ja damals 80 Quadratmeter. Da stand ich dazwischen diesen roten Klappstühlen und ich dachte, Gott hat was gemacht. Gott hat echt was gemacht über die Jahre. Ich habe das noch gesehen. Ich weiß noch, wie wir da eingezogen sind. Wir sind eingezogen und wir haben uns gesagt, was machen wir nur mit diesem Riesensaal da? Da wollten wir ein Lager für Hilfsgüter einrichten. Was natürlich völliger Blödsinn. Der riesige Saal war zu klein. Und Leute, wir wollen etwas für Gott erreichen. Gott will nicht, dass du dich hier nur ausruhst und irgendwie in den Himmel kommst. Gott will etwas mit dir erreichen, mit deinem Leben. Ja, das ist aber heute gar nicht so mein Thema. So, wir machen heute die dritte Folge von Und was redest du so? So heißt das. Und was redest du so? Ja. Und wir haben in der ersten Folge gesehen, deine Worte haben eine kreative Kraft. Jesus hat gesagt, dass seine Worte Geist und Leben sind. Worte sind nicht einfach nur Worte, sondern was du aussprichst, bewirkt etwas in der unsichtbaren Welt. Und es gibt eine unsichtbare Welt. Deine Worte sind kreativ. Und das, was du redest, du hältst es, du schaffst es. Das kann zum Guten funktionieren, was es soll. Und es kann natürlich auch zum Schlechten funktionieren. So, dann hat Christiane darüber gesprochen in der letzten Woche, wie wir unseren Mund bewahren. Ganz wichtiges Thema. Ihr wisst ja, mein Spruch ist ja immer, erst denken, dann reden. Und das ist was ganz Wichtiges, dass wir unseren Mund bewahren müssen. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, wie wir durch unser richtiges Reden unsere Verhältnisse zu unseren Geschwistern, zu den Menschen um uns herum und auch unseren Standpunkt verbessern können, wie wir lernen können, ein erfolgreiches Christenleben zu führen und wirklich gottgefällig auch zu leben dabei. Ich fange mal an, Sprüche 13, Vers 2 bis 3. Man kann von der Frucht seines Mundes Gutes essen, aber die Begierde der Treulosen ist Gewalttat. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben, und wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Ich glaube, den hat Christian letzte Woche auch schon gehört, ne? Man kann von der Frucht seines Mundes Gutes essen. Du kannst Gutes essen, wenn du es richtig redest. Und dann kommt das Gegensatz dazu, die Begierde der Treulosen ist Gewalttat. Offensichtlich auch in ihrem Reden. Und wir werden heute, wenn wir durch die Stellen gehen, sehen, dass beim Reden der Bezug auf Zorn relativ häufig auftaucht. Dann heißt es, wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Also die Bibel fordert uns ganz konkret auf, aufzupassen, was wir denn nur so reden. Das heißt jetzt nicht, dass wir rumlaufen und uns gar nichts mehr zu sagen trauen und am besten nur noch schweigend irgendwo durch die Gegend laufen. Das meine ich nicht. Aber wir müssen aufpassen, was wir reden. Und dann, wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Also wichtig tun, groß tun, Lippen aufreißen, bringt uns ins Verderben. Jetzt gehen wir mal zu Sprüche 15, Vers 1 bis 10. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Das ist eine Stelle, die scheint uns vielleicht eine allgemeine Weisheit zu sein, ne? Weiß doch jeder. Aber sie ist für uns auch eine Ermahnung eigentlich in unserem Umgang miteinander, in unserem Umgang in unserer Familie, für unseren Umgang in der Gemeinde, für unseren Umgang mit unseren Freunden oder auch, die vielleicht noch nicht unsere Freunde sind. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Also wenn jemand schon böse ist auf dich, wenn jemand schon nöckelig ist, heißt es hier, wie gehst du mit ihm um? Sanft. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Aber, und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir lernen müssen, ein kränkendes Wort erregt Zorn. Alles, was Kränkung ist, alles, was du rauslässt und was einen anderen kränkt in seiner Persönlichkeit, in seiner Seele, bewirkt Zorn. Ich glaube, das kennen wir alle selbst. Ne? Wenn du in der Schule, auf der Arbeitsstelle oder sonst wo bist und jemand mobbt dich da, da sitzt du da nicht ganz freundlich und denkst, ach, was ein netter Mensch, du bist stinksauer. Und deine Gedanken sind wahrscheinlich in diesem Moment nicht allzu heilig. Was ich sagen will, hier ist eine Handlungsweise uns nahegelegt, mit der wir erstmal Grimm abwenden können. Und uns wird gesagt, dass wenn wir kränken, Zorn ernten werden auf uns. Weiter, die Zunge der Weisen fördert Erkenntnis, aber der Mund der Toren lässt Narrheit sprudeln. Eine ganz wichtige Sache, die wir sehen können, ein Tor, ein Dummer, er lässt Narrheit sprudeln. Also mit anderen Worten, er stoppt nicht. Eine Quelle, die sprudelt einfach. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Wenn man sauer ist, insbesondere. Der Mund der Toren lässt Narrheit sprudeln. Die Augen des Herrn sind an jedem Ort und schauen auf das Böse und auf das Gute. Und jetzt kommt Vers 4. Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falschheit in ihr ist Zerbruch des Geistes. Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Was ist Gelassenheit der Zunge? Nicht gleich reden, was dir so einfällt. Erst denken, dann reden. Zu überlegen, was passiert, wenn ich das jetzt sage? Sagen wir mal, der unwahrscheinliche Fall, der natürlich niemals eintreten wird, Christiane ärgert mich irgendwann. Was kann ich machen? Ich kann zurückärgern, so richtig stänkern. Wir können den Vormittag damit verbringen, uns gegenseitig vielleicht die Tassen an den Kopf zu werfen oder ähnliches. Oder wenn es die Tassen zu uns so kostbar sind, zumindest die Worte. Oder ich kann gelassen reagieren. Zu überlegen, was passiert, wenn ich jetzt was sage? Was passiert, wenn ich jetzt so reagiere? Das Gleiche gilt natürlich auch in umgekehrter Stellung sozusagen, dass Christiane sich über mich ärgert, was natürlich auch niemals vorkommt. Nein, sie nimmt es echt klaglos hin, wenn ich meine Wäsche irgendwo liegen lasse und so die kleinen Schwächen, die man so hat. Nur ganz kleine Schwächen. Gelassenheit der Zunge. Was redest du in einer Situation? Musst du sofort sprudeln? Wer ist das Herz volle, sagt die Schrift, dem geht der Mund über. Was ist in dir? Was sprudelt daraus? Wenn einer böse ist, all der Frust von der letzten Woche. Oder ist da Wort Gottes drin? Ist da wirklich deine Gemeinschaft mit Gott drin in deinem Herzen? Dass da raus sprudelt, vermutlich hat sie es nicht so gemeint. Sind wir mal ganz sanft. Wie gesagt, das soll heute so ein bisschen dir zeigen, wie du Beziehungen besser machst durch Gottes Wort. Und es geht auf eine ganz natürliche Weise. Du kannst Zorn schaffen oder du kannst durch die Gelassenheit deiner Zunge, die kannst du zu einem Baum deines Lebens werden lassen, auf dem Gutes wächst, in deiner Familie, in deiner Umgebung. Vers 5. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters, wer aber auf Zurechtweisung achtet, ist klug. Braucht man, glaube ich, nicht weiter auslegen. Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat, aber das Einkommen des Gottlosen ist Zerrüttung. Und jetzt Vers 7. Die Lippen der Weisen streuen Erkenntnis aus, aber das Herz der Toren Unrecht. Die Lippen der Weisen streuen etwas aus, das die Menschen Gott erkennen. Sie sind Die Lippen streuen etwas aus, was positiv ist. Sie kreieren eine Vision für dich, für dein Leben. Sie machen dich nicht nieder, sondern sie schaffen in dir eine Sicht von jemandem, der von Gott geliebt ist und mit dem Gott was vorhat. Die Lippen der Weisen schaffen, dass du Gott mehr erkennst. Daran erkennst du auch die Weisen. Aber das Herz der Toren Unrecht. Und wir wissen, die Toren sind die, die die Narrheit sprudeln lassen. Bla, 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 bla. Das Herz der Toren will Unrecht. Und wir haben eine Entscheidung. Deshalb erst denken, dann reden. Wir haben eine Entscheidung in unserem Leben. Wir sind freigemacht von Jesus Christus, durch Jesus Christus, davon immer das Falsche tun zu müssen. Wir sind freigemacht, davon immer wirklich nur zu sündigen. Wir können uns überlegen, was streue ich jetzt bitte aus? Wie will ich, dass die Situation weitergeht? Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Sieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Eintragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, indem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Kann ich den ersten Teil haben? Ach so, sorry. Und alles, nee, du hast ja recht. Ich wusste nicht, dass noch was kommt. Und alles, was ihr tut im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Und jetzt bitte zum ersten. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Also wir sehen erstmal die Auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten, die wir sind, die sollen anschließend anziehen. Also es ist nicht automatisch so, du bist Auserwählter Gottes, heilig und geliebt. Also in dir sprudelt nur herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Also falls du dich gewundert hast, warum das bei dir so ist, noch nicht so ist, willkommen im Club. Wir sollen es anziehen und anziehen macht man durch eine Willensentscheidung. Ich ziehe es an und sage im Glauben, danke Herr, dass du mich erlöst hast, davon zu sündigen. Und ich will jetzt herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut haben und in dieser Weise auch sprechen und agieren mit meinen Mitmenschen, mit meiner Familie, damit es alles besser wird. Vers 13, und das ist ein Vers, den möchte man ja nicht zu der Gemeinde eigentlich schreiben, ne? Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat. Also Paulus schreibt hier, ertragt einander. Da, wo es schwierig wird, da, wo es schwierig ist, mit dem anderen umzugehen, da, wo Klage gegen den anderen hat, also offensichtlich ist was vorgefallen, sonst hat man keine Klage. Also es muss schon irgendwo gemenschelt haben, gekracht haben. Da, wo das ist, da sagt die Schrift, schreit nicht euch an und gewonnen hat, wer lauter ist, sondern ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem einen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also zu herzlichen Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut sollst du auch noch die Liebe anziehen, die das Band der Vollkommenheit ist. Und eins weiter. Und dann kommt eine sehr interessante Stelle. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Was da wörtlich steht, und der Friede des Christus sei ein Schiedsrichter in euren Herzen. Der Friede des Christus, Schiedsrichter sozusagen in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Du wirst merken, dass der Friede, den du hast von Jesus Christus, dir hilft, in deinem Herzen das Richtige zu unterscheiden. Und seid dankbar. Eine ganz wichtige Stelle. Wofür bist du dankbar? Dankbarkeit, hat Christopher gerade mal neulich gesprochen drüber, ist eine Haltung. Man kann dankbar sein für das, was man hat, oder man kann frustriert sein über das, was man hat. Die Bibel sagt, sei dankbar. Erstmal für das, was du hast. Du hast Dinge. Es ist niemand von uns, der nichts hat, der sagen kann, ich habe nichts, um Danke zu sagen. Erstmal sei dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Ganz wichtig. Wie soll unser Herz voll sein mit dem Wort Gottes, wenn wir es nicht reichlich in uns wohnt? In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Du weißt, was du mit deinem Herzen anstellen sollst. Was tust du mit deinem Herzen? Wenn du zornig bist, wenn du frustriert bist, dann tut sich in deinem Herzen etwas ganz anderes. Wie kannst du dein Herz dazu bringen? Ja, sing doch einfach mal in deinem Herzen. Ich weiß, vor vielen Jahren hatte ich mal, oh, das war ganz viele Jahre, es ist schon 40 Jahre her. Mein erster Seelsorgefall sozusagen. Da hatte ich den Auftrag bekommen, einen neubekehrten Jugendlichen. War ich ja auch noch mal irgendwann. Zu beseelsorgern. Der hatte sich bekehrt. Und der machte Probleme. Also der war sehr frustriert. Dann ging ich zu ihm. Und wie man das dann nur so im reifen Alter von 18 ist, so in etwa. Die seelsorgerliche Weisheit, die kann dann sich schon noch steigern zu diesem Zeitpunkt. Und ich weiß, er saß da und er war nur frustriert. Und ich war frustriert, weil ich nicht wusste, was. Und was soll ich jetzt mit dem machen? Und dann kam mir der Einfall. Lass uns jetzt einfach Gott preisen. Du magst jetzt vielleicht denken, das ist jetzt keine besonders originelle Idee. Also für mich war es damals die Rettung. Und wir haben angefangen, ich habe dann gesungen, eher noch nicht so, aber irgendwo Penetranz zahlt sich aus. Irgendwann fing er auch an zu singen. Und soll ich dir was sagen, dieses seelsorgerliche Problem war ziemlich schnell gegessen. Weil er einfach aus dem Status von Frustration, aus dem Status von Niedergeschlagenheit, aus dem Status von nicht mehr wollen, zurückgefunden hat zu einem Status, ich will doch wieder mit Gott gehen. Gott ist doch gut. Das mach mit deinem Herzen. Sing dem Herrn und spiel ihm in deinem Herzen und du wirst sehen, wie Dinge in deinem Leben einfach anders sind. Du veränderst dich. Jakobus 1, Vers 19 bis 22. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, ich hoffe, ihr wisst's, jeder Mensch, sei schnell zum Hören. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Schnell zu hören, wo ich mich verändern kann. Schnell zu hören, dass etwas besser mit mir werden kann. Schnell zu hören, auch berechtigte Kritik. Schnell zu hören, was Gott mit mir vorhat. Schnell zu hören, um Veränderung an mich ranzulassen. Wir sind so oft, hören wir nicht, ganz einfach aus dem Grund, weil wir nichts ändern wollen. Weißt du, da schreit Gott schon sozusagen von oben, nun mach mal was anders. Und wir tun es trotzdem nicht. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und jetzt könnt ihr euch mal Gedanken machen, warum das zusammensteht. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wenn Zorn uns bestimmt, und ich meine nicht nur einen Zorn auf irgendwelche Menschen aus unserer Umgebung. Viele Menschen sind zornig auf das Leben allgemein. Oder ich sag mal, manche sind auch zornig auf Gott. Viele Christen sind zornig auf Gott. Das würden sie natürlich niemals so sagen. Aber ihr ganzes Leben, ihre Gefühlswelt ist zornig. Ich bin zu kurz gekommen. Mir hat das nicht gegeben. Die Bibel sagt, langsam zum Zorn. Sei dankbar in deinen Lebensumständen und langsam zum Zorn. Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Zorn ist vernichtend. Und Zorn ist sogar so vernichtend, dass wir uns selbst damit zum Narren machen. Wenn Menschen zornig sind, die sind sogar so zornig, dass die selbst dann, wenn sie schon eigentlich merken, dass sie ins offene Messer laufen, sie laufen weiter. Die stoppen einfach nicht mehr. Sie machen sich lächerlich vor lauter Zorn. Zorn lässt uns nicht mehr denken. Zorn bringt uns ins Verderben. Deshalb, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Überleg mal, was das heißt zum Beispiel für deine Beziehung in deiner Ehe, für die Beziehungen in deiner Gemeinde, für die Beziehungen, die du so überhaupt hast. Statt zanken, zu hören. Heißt das jetzt, ich darf keine Kritik mehr äußern oder ich darf dem anderen nicht mehr sagen, dass er so richtig Mist gebaut hat? Ja, natürlich darfst du es. Und ich hoffe, wenn ich zu Hause irgendwie Mist baue oder was, dann kommt Christiane ja auch und sagt mir, das war nicht so gut. Aber das ist doch kein Zorn. Verstehst du, was ich meine? Du kannst Konflikte anders regeln. Und das können wir lernen. Zorn bringt uns immer ins Abseits. Im Jakobus 1, Vers 26, kannst du mir den nochmal geben? Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Siehst du, was hier passiert? Jemand hat in seinem Herz Gutes. Da ist was in seinem Herzen, das ist gut. Es ist schon in deinem Herzen, Glaube ist da. Du kannst schon glauben. Und du meinst, du dienst Gott, aber du zügelst nicht deine Zunge, dann passiert etwas. Du betrügst dein Herz und all das, was du tust, geht in die Hose, ist vergeblich. Wenn jemand meint, er diene Gott, wenn du meinst, dass du Gott dienst, zügle deine Zunge und sag deiner Zunge, was sie sagen soll. meine, der erste Schritt, Zunge zügeln, ist erstmal nicht das Falsche zu sagen. Das ist ganz klar. Aber der zweite Schritt ist natürlich, das haben wir ja bei der ersten Predigt der Reihe gesehen, das Richtige zu sprechen. Das Richtige über dein Leben zu sprechen, das Richtige über deine Kinder zu sprechen. Weißt du, wenn etwas nicht klappt bei deinen Kindern, du kannst sagen, er wird das nie lernen. Oder du kannst sagen, er wird es lernen. Schade, dass es diesmal noch nicht geklappt hat. Aber es wird. Und so kannst du auch über dich reden. Ich bin manchmal erschreckt, wie Menschen über sich selbst reden. Wie Menschen über sich selbst denken. Gott hat dich zu jemandem gemacht, der etwas tut für ihn. Gott hat dich berufen. Hast du mal darüber nachgedacht, dass du jemand bist, der berufen ist? Berufe heißt nicht nur, dass du hier auf der Kanzel irgendwo stehst oder irgendwie der nächste Präses wirst oder ich weiß nicht was. Berufen heißt, dass du einen Platz hast im Reich Gottes, an dem du ihm dienen sollst. Und wo er dich groß machen will, dass du viel für Gott erreichst. Gott will dich zu jemandem machen, der Erfolg hat in seinem christlichen Leben. Und der Erfolg geht weit darüber hinaus, dass ich nur meine Kinder erziehe und ein einigermaßen gutes Familienleben habe. Das sollst du auch haben, selbstverständlich. Aber das ist nicht die Berufung, die Gott für dich hat. Römer, nee, zweite, machen wir erstmal woanders hin. 2. Timotheus 2, Vers 23 bis 25. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ich ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Also Paulus schreibt hier seinem geistlichen Sohn Timotheus, da waren offensichtlich Irrlehren im Umlauf oder Dinge, über die man sich streiten kann, sozusagen, haben wir heute auch in der Christenheit, so Dinge, die keine Frucht bringen, über die man sich streiten kann. Timotheus kriegt hier gesagt, Streitfragen, weise ab, gib dich damit nicht ab. Und dann Vers 24, ein Knecht des Herrn oder eine Magd des Herrn sicherlich auch, soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Also Timotheus wird hier gesagt, jemand, der Gott dient, ein Knecht des Herrn, ein Diener Gottes, ist nicht dazu berufen zu streiten. Streit ist keine Lösung für Konflikte. Ich glaube, das müssen wir uns mal ganz dick hinter die Ohren schreiben oder was, wie, wo auch immer, auf dem Handflächen eintätowieren, hatte Arno gesagt. Oder wie auch immer, Streit ist keine Lösung für Konflikte. Streit schafft Zorn und hinterher müssen wir uns dann irgendwie wieder vertragen. Soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Und die Widersacher, die gibt es auch, ja, nicht alles ist immer richtig und wir dürfen nicht immer nur alles jeden nur weitermachen lassen. Und Timotheus war ja nun geistlicher Leiter. Der hatte natürlich bei sich in der Gemeinde auch ein bisschen Probleme. Da waren ein paar Leute, die offensichtlich gerne stritten. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Ja, die wussten zurechtgewiesen werden. Und hoffen, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Ist manchmal ein Problem, dass Widersacher wollen nicht so ganz erkennen, die Wahrheit. Gibt's manchmal. Die Bibel sagt, lass dich nicht auf Streit ein, unter keinen Umständen. Streite nicht. Kämpfe nur da, wo du siegen kannst, sonst kämpfe ich auch nicht. Das ist wirklich Wenn du in einen Konflikt kommst, frag dich doch, was gewinne ich jetzt, wenn ich diesen Konflikt austrage? Und du wirst erkennen, die allermeisten Konflikte bringen dir nichts Positives, wenn du die jetzt austrägst. Stehen. Interessiert mich nicht. Und wenn ich ihn austragen muss, dann brauche ich nicht streiten. Dann brauche ich nur sagen, will ich nicht. Nein, denke ich anders. Punkt. Schluss aus. Muss manchmal sein. Das meine ich jetzt nicht in einer ehelichen Beziehung. Nicht Punkt. Schluss aus. Aber so was Gemeinde angeht, kommt es manchmal schon dazu. Selten, aber. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere von unserer Meinung zu überzeugen. Das ist Gottes Aufgabe. Wenn unsere Meinung richtig ist, dann soll Gott mit ihm sprechen. Römer 14, Vers 1 bis 7. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht und fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. So, wenn wir diese Stelle lesen, sehen wir, dass wir aufgerufen sind, Menschen in ihrer Meinung stehen zu lassen. Solange die jetzt nicht gerade antigöttlich ist. Ne? Klar, hier geht es darum, um Essen. Offensichtlich heißt das hier, der Schwache isst Gemüse. Also waren offensichtlich Menschen, die aus kultischen Gründen Vegetarier waren. Die glaubten, wenn sie Fleisch essen, unrein zu werden. Und das ist eine Schwäche. Das waren Christen ja offensichtlich, denn die waren ja da. Und Paulus schreibt hier, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn aufgenommen. Also es gibt ein Spektrum in der Gemeinde auch, wo wir zusammen sind, wo wir uns einfach stehen lassen können und müssen. Alles gut. Wo wir nicht streiten müssen. Aber die Bibel sagt ja schon, ganz klar, grundsätzlich, alles ist rein, was wir so essen können. Es gibt keinen kultischen Grund, Gemüse zu essen. Nur Gemüse zu essen. Also Gemüse zu essen gibt schon Grund. Ja, wir grillen demnächst wieder heute. Kein kultischen Grund. Kein Grund, dass jemand unrein ist. Die Bibel sagt, und wer praktisch da Probleme hat, auch müssen wir sehen an dieser Stelle, wer da Probleme hat und glaubt, unrein zu werden, zählt offensichtlich zu den Schwachen. Also wer kultisch unrein wird in dieser, oder glaubt es zu sein, wer sich da schuldig fühlt, wenn er Fleisch isst, der hat ein echtes Problem. Wenn er das nur macht, weil er die Viecher gerne lieber streichelt als isst, wirst sicherlich was anderes. Du hast die freie Entscheidung, aber du wirst nicht unrein. Was ich sagen will, lasst uns darauf achten in der Gemeinde, in den Dingen, wo wir verschieden auch denken, wir können trotzdem liebevoll miteinander umgehen. Wir können trotzdem zusammen Reich Gottes bauen. Weißt du, ich möchte dich heute eigentlich nur dazu hinführen, dass du dich fragst in deinem Leben oder dass du in deinen Beziehungen einfach dich mal fragst, was kann ich verbessern dadurch, dass ich mein Reden ändere? Und am meisten, glaube ich, ist die Änderung da bei den Leuten oder ist das meiste Potenzial zur Änderung ist einfach da mit den Leuten, die uns am nächsten stehen. Mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, mit denen, ja, wie soll ich sagen, auf Arbeit wirst du niemals so rausbrechen und Böses reden, wie du es dich traust bei deinem Ehepartner. Ist euch schon mal aufgefallen, ja? Da, wo wir in so einer beschützten Atmosphäre sind, so irgendwie zu Hause, da nehmen wir uns Dinge raus, die würden wir auf Arbeit nie tun, weil wir wissen ja, da sagt uns jemand Bescheid. Wir wissen das. Also wir können uns beherrschen. Schon mal der Beweis dafür, dass es geht. Da spricht doch keiner so. Wir sollten nirgends rausbrechen, nirgends uns überall beherrschen. Wir sollten es lernen, kreative, gute Worte zu sprechen in unseren Beziehungen, in unseren Familien. Ein Bewusstsein zu schaffen, dass Gott mit uns, mit unserer Familie, mit unserem Ehepartner, mit uns selbst etwas vorhat. Da, wo du zornig bist, auf Menschen, vergib ihnen. Vergib ihnen. Selbst Jesus hat gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, als sie ihn gekreuzigt haben. Und da, wo du merkst, dass du zornig bist auf dein Leben, und jetzt wird es ein bisschen diffiziler, dass du zornig bist auf die Dinge, die du erlebt hast. Und ich glaube, es betrifft sehr viele Menschen, auch Menschen, die lange Christen sind, dass du zornig bist über wie wenig Gott in deinem Leben getan hast. Ich glaube, Gott musst du nicht vergeben, der hat nichts falsch gemacht. Aber du musst dir vergeben, was du da getan hast. Dein Zorn vergeben. Fange an, dankbar zu sein, dass du heute hier sitzt, was Gott für dich getan hat, was er alles für dich tun wird. Und sag, ich möchte einen neuen Anfang machen mit ihm. Ich möchte ganz neu ein Leben führen als jemand, der dankbar ist, der Acht hat, auf was er redet, der wirklich durch das, was er redet, Vision in seinem Leben kreiert und dann auch erfährt. Diese Lebenszorn hält viele Christen gefangen. Und wir müssen uns bewusst sein, oder vielleicht sollten wir uns wirklich auch mal fragen, da wo du dich fragst, ja, ist es so bei mir? Dann frag dich mal, ob dein Leben insgesamt sich bitter anfühlt, wenn du so denkst an dein Verhältnis zu Gott. Dann ist der Punkt da, wo du eine Änderung hineinbringen kannst. Gott hat Gutes für dich. Gott hat Gutes für dich. Gott will, dass du jemand wirst, der ein Ermutiger ist für andere. Gott kann dich verändern. Leg den Zorn einfach ab. Kann die Lobpreisgruppe nach vorne kommen? Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Wenn wir jetzt aufstehen und wenn du willst, kannst du dich damit eins machen. Und dann werden wir noch ein Lied singen und den Gottesdienst damit beschließen. Vater Gott, danke, dass du hier bist mit deiner Liebe. Dass deine Liebe in unser Herz ausgegossen ist. Selbst da, wo wir sie nicht spüren, deine Liebe ist ausgegossen. Vater, und ich sage jeglichen Zorn gegenüber meiner Vergangenheit. Jeglichen Zorn lege ich ab und ziehe dein Charakter an in meinem Leben. Vater, ich möchte ein Leben führen in Liebe und in Sanftheit mit Zielen und möchte von dir gebraucht werden. Herr, und ich bitte dich, dass du heute Morgen einen jeden segnest, der hier ist, dass er deine, ja, dass er deine Liebe spürt, dass du mit deiner Liebe da warst in jedem Punkt seines Lebens. Du warst niemals weg. Du hast alles gesehen. Und du hast uns angenommen, so wie wir sind. Danke, Herr, dass du uns vorwärts führst, wenn wir dich nur lassen. Du lässt uns nicht stehen. Danke für deine Liebe, Herr. Amen.